Hallo und willkommen zurück zu Ein Herz für jeden Shit, den Podcast von und mit Fornlag. Und heute wieder mit am Start die liebe Amai. Hallo.
Hallo.
Ihr kennt die Liebe ja schon von Staffel 1 raus. Mega coole Geschichten gewesen, muss ich gestehen. Sind in Erinnerung geblieben? Heute hoffentlich auch.
Ja, ich hoffe auch. Zumindest haben wir eine legendäre mitgebracht.
Ja, heute noch nicht, heute noch nicht.
Ja, wieso? Bloody Mary.
Oh.
Das ist doch auch
legendär. Spoiler!
Sorry, aber die ist auch legendär.
Ja, stimmt. Ist das wirklich dann die Bloody Mary oder wie?
Ich nehme es an.
Selber noch nicht durchgelesen.
Nur zum Teil. Dann haben wir gedacht, oh, vielleicht sollte ich mal eine Überraschung behalten.
Okay, das heißt, wir kennen beide unsere eigenen Geschichten nicht mehr, weil ich habe meine schon vor so langer Zeit rausgesucht, dass ich vergessen habe, worum es geht.
Und ich habe meine zwar rausgesucht, aber ich habe mir gedacht, vielleicht sollte man das Ende vielleicht als Überraschung behalten.
Sehr schön, das heißt, nicht nur unsere lieben ZuhörerInnen werden da völlig überraschend in neue Stories reingebracht, sondern auch wir.
Yay. Ja,
ist mal was anderes.
Ja, klar.
Wir haben eine Art Überraschungsspecial, schön. In dem Sinn, meine Frage ist always, are you ready?
Ja.
Dann lehn dich zurück und genieß meine Geschichte mit dem Titel Ich wurde eingestellt, um ein Restaurant zu bewachen, das nicht mehr in Betrieb ist. Geschrieben von EAPATBP. Als ich die Stellenausschreibung sah, hielt ich sie für einen Scherz. Der Lohn war mit $100 pro Stunde angegeben, was für eine Stelle als Wachmann viel zu viel erschien. Und um ehrlich zu sein, dachte ich, es sei ein Tippfehler. Ich bewarb mich aber trotzdem und am nächsten Tag wurde ich von einem Mann namens Dave kontaktiert, der die Stellenausschreibung verfasst hatte und übermäßig dankbar zu sein schien, dass sich jemand auf die Stelle bewarb. Ist da Jonas? Im Hintergrund des Anrufs konnte ich ein Klirren hören und es klang, als wäre Dave irgendwo im Freien oder so. Ja, das bin ich, antwortete ich. Super, hier ist Dave. Ich rufe dich wegen der Stelle als Wachmann an, für die du dich beworben hast. Ich habe mich gefragt, ob du immer noch an der Stelle interessiert bist und ob du dich mit mir zu einem kurzen Vorstellungsgespräch treffen möchtest. Ich war ehrlich gesagt überrascht, so schnell einen Rückruf zu erhalten, zumal ich mich schon seit Wochen auf Stellen beworben hatte und immer wieder Absagen erhielt. Klar, das klingt gut. Wo möchten Sie sich denn treffen? Oh, vielen Dank, Jonas. Ich schicke dir die Adresse per SMS. Es ist ein Café. Ich habe im Moment kein Büro. Passt 15 Uhr für dich. Ich schaute auf meine Uhr. Es war erst Mittag und ich hatte heute noch nichts vor, also sagte ich zu und keine 2 Minuten nach dem Anruf schickte Dave mir die Adresse eines Cafés, das nur 10 Minuten von meiner Wohnung entfernt war. Als ich dort ankam, setzte ich mich an einen der Tische vor dem Laden. Außer einer Frau, die in der Nähe der Tür saß und ein Buch las, war niemand zu sehen. Ein paar Minuten später kam ein Mann auf den Tisch zu und winkte mir zu. Bist du Jonas? Fragte er. Ich nickte. Ich bin Dave, schön dich kennenzulernen. Dave war ein großer Mann, viel größer als ich, mit blondem Haar, das so perfekt zurückgekämmt war, dass es wahrscheinlich auch in einem Regenschauer seine Form behalten würde. Er trug einen marineblauen Anzug, der ihm etwas zu klein war. Die Ärmel endeten ein paar Zentimeter über den Handgelenken, die Hose ein paar Zentimeter über den Knöcheln, sodass man seine schwarzen Socken sehen konnte. Er trug ein marineblaues Hemd mit einer leuchtend gelben Fliege und hatte eine Aktentasche bei sich, die leer aussah. Wir schüttelten uns die Hände und er nahm mir gegenüber Platz. Ich fange also gleich an und erkläre dir die Stelle, wenn du einverstanden bist. Er stellte die Aktentasche neben seine Füße auf den Boden und legte die Hände zusammen auf den Tisch. Sicher, das klingt gut, stimmte ich zu. Nun gut, der Job erfordert, dass du 5 Nächte pro Woche von 21 Uhr bis Mitternacht ein Gebäude bewachst. Es gibt noch ein paar weitere Regeln und Vorschriften, die du befolgen musst, die ich dir später erklären kann, wenn du dich für den Job entscheidest. Dave sprach schnell, als hätte er es eilig, und ich versuchte mich auf das zu konzentrieren, was er sagte. »Was genau werde ich bewachen?«, fragte ich. Dave räusperte sich und schaute sich ein paar Mal um. »Hast du schon einmal von einem Restaurant namens Chiki's gehört?«, fragte er. Ich schüttelte den Kopf. »Es wurde vor etwa 2 Jahren geschlossen. Wie auch immer, eine der Filialen ist immer noch im Besitz der Firma. Es war das allererste Chiki's, das jemals eröffnet wurde, und sie brauchen ein paar zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen für das Gebäude.« Seine Erklärung wirkte vage und es schien, als sei er nervös oder als wolle er es vermeiden, auf Einzelheiten einzugehen. Oh, versuchen Leute einzubrechen oder so? Warum brauchen sie zusätzliche Sicherheit für ein Gebäude, das nicht genutzt wird? Fragte ich. Dave seufzte und stieß ein kurzes, gezwungenes Lachen aus. So etwas in der Art, sagte er. Verwirrt beschloss ich, nicht mehr nach den Einzelheiten des Unternehmens zu fragen und versuchte, die Warnsignale zu ignorieren. Ich brauchte den Job dringend. Mir ist in Ihrer Stellenanzeige aufgefallen, dass der Lohn mit $100 pro Stunde angegeben ist. War das ein Tippfehler? Fragte ich, um das Thema zu wechseln. Oh nein, das war kein Tippfehler. Wir wollen Leute, die diesen Job ernst nehmen und sich mehr als nur darum kümmern, dass das Gebäude sicher ist, sagte Dave und seine Stimmung schlug sofort um. Nachdem ich das gehört hatte, war es, als hätte es die seltsamen Vorfälle von vorhin nie gegeben. Ich wollte keinen Job ablehnen, der mir so viel Geld einbrachte, auch wenn mein Arbeitgeber ein wenig seltsam war. Also, was denkst du? Fragte Dave nach ein paar Minuten des Schweigens. Willst du den Job immer noch? Ja, antwortete ich, ohne weiter darüber nachzudenken. Wunderbar. Oh, vielen Dank, Jonas. Ich schicke dir morgen früh deinen Zeitplan und die Lage des Gebäudes. Er streckte seine Hand aus und schüttelte mir kräftig die Hand. Danke, dass Sie sich mit mir treffen, erwiderte ich, als wir beide aufstanden. Nein, nein, ich danke dir, dass du die Stelle angenommen hast. Du weißt gar nicht, wie toll das für mich ist. Nach einer kurzen Verabschiedung trennten sich unsere Wege und ich fuhr nach Hause, während ich an Dave und seine Seltsamkeiten zu Beginn des Vorstellungsgesprächs zurückdachte. Ich versuchte mir Gründe zu überlegen, warum die Bezahlung so hoch war, während die Details des Jobs so geheimnisvoll waren. Und nach einer Weile kam ich zu dem Schluss, dass der Job als Wachmann für ein altes Restaurant nur eine Fassade war. Und zu diesem Zeitpunkt war ich damit mehr als einverstanden. Am nächsten Morgen erhielt ich eine E-Mail von Dave mit der Adresse des Gebäudes, das ich bewachen sollte, sowie einen Arbeitsplan für die nächste Woche. Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass ich verfügbar war, schickte ich Dave eine E-Mail zurück, in der ich ihn nach der Ausbildung für diesen Job fragte. Er antwortete etwa eine Stunde später und teilte mir nur mit, dass mich jemand namens Brandon an meinem ersten Tag einweisen würde. Mein erster Tag war eine Woche später und ich machte mich auf die 20-minütige Fahrt zum Standort und kam etwa 10 Minuten vor meiner Schicht dort an. Das Gebäude war von einem Maschendrahtzaun umgeben, der an der Vorderseite des Grundstücks ein Tor und etwa ein Dutzend betreten Verbotenschilder aufwies. Ich parkte außerhalb des Zauns auf der rechten Seite, wo zwei andere Autos standen, von denen ich annahm, dass sie den Arbeitern gehören, und ging dann durch das Tor, wobei ich darauf achtete, es hinter mir wieder zu schließen. Das Gebäude selbst war ziemlich groß, viel größer, als ich es für ein Restaurant erwartet hätte. Alle Fenster waren mit großen Holzstücken vernagelt, von denen einige kürzlich vandalisiert worden waren und auf denen Sprüche wie »Raus« und »Vorsicht« standen. Ich verdrehte die Augen und dachte, dass die Besitzer vielleicht einfach übermäßig paranoid waren und ein paar dumme Kinder abwehren wollten, die diesen Ort wie ein Spukhaus behandelten. Das alte Cheeky-Schild war immer noch an der Spitze des Gebäudes angebracht, obwohl es jetzt verblasst und kaputt war. Man konnte kaum noch den Namen des Lokals erkennen und an der Seite des Schildes war ein animierter gelber Hund zu sehen, vermutlich das Maskottchen von Cheekys, das ebenfalls zerstört worden war, mit schwarzen X auf den Augen. Die Gegend um das Gebäude war hauptsächlich schmutzig, mit zufälligen Flecken von überwucherndem Gras und Unkraut. Es war ziemlich dunkel und die einzige Lichtquelle waren zwei Laternenpfähle vor dem Gebäude und ein Licht, das von der Außenseite des Anhängers kam, der hinter dem Gebäude geparkt war. Ich machte mich auf den Weg zum Wohnwagen und klopfte an die Tür. Ein leichter Windhauch rüttelte am Zaun hinter mir und ich schaute mich etwas erschrocken um. Ich hörte Bewegungen aus dem Innern des Wohnwagens und dann wurde die Tür geöffnet und ein Mann streckte seinen Kopf aus dem Wohnwagen und sah mich an. Er hatte lange Haare und eine Tätowierung in Form eines Vogels im Nacken. »Bist du Jona?« fragte er. »Jonas«, korrigierte ich ihn. Er sah mich an, zuckte mit den Schultern. »Klar«, antwortete er und trat zur Seite, um mich einzulassen. Ich kletterte die zwei Stufen in den Wohnwagen hinauf und sah mich um. Er war größtenteils leer, bis auf einen kleinen Tisch mit einer Mikrowelle darauf, drei Stühle, einen Mini-Kühlschrank und ein Badezimmer. Auf der linken Seite des Wohnwagens saß ein weiterer Mann vor drei Computerbildschirmen, die Sicherheitsaufnahmen aus verschiedenen Bereichen des Gebäudes zeigten. In der linken Ecke befand sich ein vierter Bildschirm, der ausgeschaltet war und auf dem ein orangefarbener Zettel klebte, auf dem stand »Außer Betrieb«. »Hey Mark, das ist Jonas«, sagte der erste Typ und griff nach dem Tisch, um sich eine dampfende Tasse Ramen zu holen. »Du bist zu früh«, antwortete Mark. Er hatte eine Glatze und eine Narbe auf der linken Seite seines Gesichts. »Ja, ich bin gerne früh dran«, sagte ich. Mark drehte sich um, nickte und sah mich ein paar Sekunden lang an. »Brandon wird dich ein bisschen herumführen und dir ein paar Informationen über den Job geben.« Ich nickte und drehte mich zu Brandon um, der gerade auf seine Nudeln pustete. Er seufzte und stand auf, während er sich eine Gabel voll Nudeln in den Mund schob und mir zu verstehen gab, dass ich ihm folgen sollte. Er reichte mir eine Taschenlampe, die ich einschaltete, und dann folgte ich ihm aus dem Wohnwagen, schloss die Tür hinter mir und wir begannen, um die Rückseite des Gebäudes herumzugehen. »Der Job ist ziemlich einfach. Du sitzt die meiste Zeit im Wohnwagen und wir wechseln uns jede Stunde ab, um sicherzugehen, dass sich niemand hier reinschleicht.« Brandon aß weiter seine Ramen, während er ging. Es war ziemlich dunkel draußen und ich leuchtete die Gegend ab, aber ich sah nichts. Das Gebäude befand sich in einer halb abgelegenen Gegend, ein paar Kilometer von der Hauptstraße entfernt, und es schien auch nicht viele Häuser in der Nähe zu geben. Ich schaute über den Zaun hinaus auf die Bäume und Büsche in der Nähe, aber die Nacht war leer und still, bis auf das Knirschen unserer Schritte auf dem trockenen Gras. »Es gibt ein paar Regeln, an die wir uns halten müssen, also hör zu.« »Hörst du zu?« fragte er und schaute mich an. Ich nickte. »Gut, Regel Nummer 1. Keine hellen Farben tragen, nur dunkle Kleidung.« Er deutete auf sein schwarzes Outfit und ich nickte, während ich darauf wartete, dass er weitersprach, während er noch ein paar Nudeln schlürfte. Regel Nummer 2. Wir müssen jede Stunde eine Umgebungskontrolle durchführen. Keine Ausreden. Wir machen eine um 10, dann um 11 und die letzte um Mitternacht, kurz bevor wir gehen. Ihr geht nicht, bevor die letzte Kontrolle abgeschlossen ist. Verstanden? Verstanden, antwortete ich. Wir befanden uns jetzt auf der anderen Seite des Grundstücks, gegenüber dem Wohnwagen, und wir blieben stehen. Brandon sah sich in der Dunkelheit um und ich beobachtete, wie eine Nudel, die halb aus seiner Tasse herausgefallen war, auf den Boden fiel. Hinter ihm raschelte etwas in den Bäumen. Regel Nummer 3 ist die letzte und wichtigste aller Zeiten, sagte er und deutete mit seiner Gabel auf mich. Egal was passiert, du darfst unter keinen Umständen ins Cheeky gehen. Ich warf einen Blick auf das Gebäude. Auf dieser Seite befand sich eine Tür, auf der in roten Buchstaben Exit geschrieben stand. Es schien erst kürzlich gemacht worden zu sein, denn die Farbe sah frisch aus und war nicht so verblasst wie die Schilder an der Vorderseite. Hast du es? Fragte Brandon. Laut und deutlich, antwortete ich. Gut. Er ging zurück zum Wohnwagen und ich folgte ihm. Als wir uns auf den Rückweg machten, hörte ich ein Klopfen, das von der anderen Seite des Gebäudes zu kommen schien. Ich blieb stehen und richtete die Taschenlampe auf das Geräusch, aber es war niemand zu sehen. Ich wurde langsam nervös, weil ich mich hier draußen mitten im Nirgendwo in der Nacht befand. Es gab nur sehr wenig Licht und ich nahm an, dass nicht viele Leute wussten, dass wir hier draußen waren. Ich begann mich zu fragen, wie lange die Polizei wohl brauchen würde, um im Notfall zu uns zu kommen. »Komm schon«, rief Brandon und riss mich aus meinen Gedanken. Ich beschleunigte und holte ihn ein, während er mit langen und schnellen Schritten auf den Wohnwagen zuging. Mark saß immer noch an seinem üblichen Platz, als er zurückkam, und schaute auf die Computerbildschirme, während er einen Stift in den Fingern drehte. »Wie ist es gelaufen?«, fragte er, ohne sich umzudrehen. »Es war großartig«, antwortete Brandon. Er trank die ganze Brühe seiner Nudeln aus und stellte dann die Tasse zurück auf den Tisch. »Nun, es gibt nicht mehr viel zu tun. Du kannst die zweite Schicht übernehmen, wenn wir um 11 die Umgebung kontrollieren. Bis dahin kannst du es dir bequem machen«, sagte Mark. Ich setzte mich auf den letzten leeren Stuhl und starrte auf die Bildschirme. Es war nichts los und ich fragte mich, warum sie 3 Leute brauchten, um ein altes Gebäude zu bewachen, das nicht einmal mehr genutzt wurde. »Was genau bewachen wir?«, fragte ich nach ein paar Minuten des Schweigens. Mark warf einen Blick zurück und sah Brandon an. »Das Gebäude«, antwortete Brandon, während Mark gluckste. »Komm schon, die zahlen doch nicht 3 Leute $300 pro Nacht, um ein Gebäude zu bewachen.« »Weil es dort spukt«, antwortete Mark. »Ernsthaft?«, fragte ich. Er lachte. »Nein.« Ich seufzte, verärgert darüber, dass sie keine Antworten gaben. »Da ist etwas im Gebäude«, sagte Brandon. »Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist etwas Wichtiges, deshalb bezahlen sie uns so viel.« »Drogen?«, fragte ich. Brandon zuckte mit den Schultern. »Vielleicht.« Keiner der beiden Jungs schien an einem Gespräch interessiert zu sein, und so verbrachten wir den Rest der Zeit schweigend, und um 22 Uhr stand Brandon auf, um die Umgebung zu kontrollieren. Ich beobachtete ihn auf den Überwachungskameras, wie er um das Gebäude herumging und die Umgebung mit dem Licht ausleuchtete, um sicherzustellen, dass es keine Eindringlinge gab. Ich sah, wie er für den Bruchteil einer Sekunde in Richtung des Gebäudes blickte und mit seinem Licht darauf leuchtete, als hätte er etwas gehört, aber anstatt anzuhalten und nachzusehen, setzte er seinen Weg fort. Nach 12 Minuten kam er zurück und setzte sich wieder auf seinen Stuhl. »Sieht gut aus«, sagte er, während er sein Handy zückte. Während ich im Wohnwagen saß, dachte ich über die verschiedenen Dinge nach, die wir bewachen könnten. Es war gut möglich, dass es sich um Drogen handelte, aber ich konnte mir nicht erklären, warum jemand Drogen in einem alten Restaurant verstecken würde. »Wisst ihr, warum das Lokal geschlossen wurde?«, fragte ich und brach das Schweigen. »Menschenrechtsverletzungen«, antwortete Mark, ohne sich umzudrehen. »Was haben Sie getan?« Mark drehte sich auf seinem Stuhl um und ich bemerkte die Waffe, die er an seiner Hüfte trug. »Einen ganzen Haufen beschissener Scheiße. Ich habe viele verschiedene Geschichten gehört und ich bin sicher, dass mindestens eine davon wahr ist, aber ich habe nie nach Einzelheiten gefragt. Ich versuche, diesen Job zu behalten, und wenn du das auch tust, dann schlage ich vor, dass du mit den ganzen Fragen aufhörst«, sagte er. »In Ordnung«, antwortete ich. »Ein Typ ist verschwunden«, sagte Brandon nach ein paar Sekunden. Ich drehte mich um und sah ihn an. Er schaltete sein Handy aus und steckte es in seine Tasche. »Kurz bevor Cheekys geschlossen wurde, ist ein Angestellter während seiner Schicht verschwunden. Er trug das Kostüm, du weißt schon, den gelben Hund auf dem Schild? Er war derjenige, der in dem Kostüm steckte. Es gab eine ganze Untersuchung und die Leute dachten, ihm sei etwas zugestoßen und die Firma versuche, es zu vertuschen, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Dann, etwa einen Monat später, haben sie einfach alle Standorte geschlossen und alle Gebäude verkauft, bis auf dieses eine.« Er presste die Lippen aufeinander und nickte. »Das war eine verrückte Scheiße.« »Ist das wahr?«, fragte ich. Ich sah zu Mark hinüber, der mit den Schultern zuckte und Brandon anschaute. »Wie ich schon sagte, es gibt viele verschiedene Geschichten.« Eine weitere Stunde verging und dann war ich an der Reihe, das Gelände abzusichern. Ich stand auf, schnappte mir die Taschenlampe von Brandon und trat aus dem Wohnwagen in die Dunkelheit. »Hey!« Ich drehte mich um und sah, wie Brandon die Tür des Wohnwagens öffnete. »Nimm das mit«, sagte er und reichte mir ein Walkie-Talkie, »da du neu bist.« Ich nahm es von ihm und vergewisserte mich, dass es eingeschaltet war, bevor ich meinen Weg fortsetzte. Ich war froh, ein wenig herumlaufen zu können, denn ich hatte eine ganze Weile gesessen und im Wohnwagen gab es kaum Platz zum Laufen. Ich streckte meine Beine aus und ging im gemächlichen Tempo weiter. Es war irgendwie schön, in der ruhigen Nacht draußen zu sein, wenn ich die drohende Präsenz des Gebäudes und dessen, was sich darin befand, ignorierte. Eine kühle Brise wehte von Zeit zu Zeit durch die Bäume und ließ das Tor gegen den Zaun klirren. Als ich an der Ausgangstür vorbeikam, die ich vorhin gesehen hatte, hörte ich ein weiteres Klopfen, nur war ich diesmal sicher, dass es aus dem Inneren des Gebäudes kam. Ich blieb stehen und suchte mit dem Licht die Umgebung ab, um sicherzugehen, dass es keine andere Quelle für das Geräusch gab, aber ich sah nichts in der Nähe, was es verursacht haben könnte. Ich überlegte, ob ich einen Blick ins Innere des Gebäudes werfen sollte, aber dann erinnerte ich mich an Regel Nummer 3 und beschloss, es zu ignorieren, und setzte meinen Weg zurück zum Wohnwagen fort. Ein paar Sekunden später, als ich an der Vorderseite des Gebäudes vorbeiging, hörte ich das Geräusch wieder. Nur dieses Mal war es näher, als käme es direkt aus einem der Fenster. »Hallo?«, fragte ich. Das Klopfen hörte auf und ich blieb stehen, als ich vor dem Gebäude stand und es mit der Taschenlampe ausleuchtete. »Hilfe!«, antwortete eine bebende Stimme. »Jonas, geh weg!« Ich hatte das Walkie-Talkie in meiner Hand vergessen, bis Marks Stimme durch das Gerät ertönte. »Da ist jemand im Gebäude eingeschlossen. Ich glaube, er könnte verletzt sein,« erwiderte ich. »Nein. Jonas, öffne nicht die verdammte Tür. Geh nicht in das Gebäude. Hast du verstanden?« schnappte Mark. Ich war etwas erschrocken über seine plötzliche Aggressivität. »Wenn wir etwas sehr Wichtiges bewachen sollten, sollten wir doch sicher niemanden in das Gebäude lassen, oder?« Ich stand ein paar Sekunden lang an Ort und Stelle und versuchte, mich zu konzentrieren und auf weitere Geräusche zu achten, die aus dem Inneren des Gebäudes kommen könnten. Ich konnte schwere Schritte und stöhnende Geräusche hören. Es klang, als sei jemand verletzt. »Hör mal«, antwortete ich, »es ist mir egal, was wir bewachen oder wie wichtig es ist. Ich lasse niemanden da drin, vor allem nicht, wenn er verletzt ist. Ich werde sie holen und ich bin schneller wieder draußen, als du schauen kannst.« »Jonas, ich schwöre bei Gott, ignoriere, was du gehört hast, komm zurück zum Wohnwagen«, sagte Mark. Er klang außer Atem und ich hörte, wie sich die Tür des Wohnwagens in der Ferne schloss, gefolgt von schweren Schritten, die auf mich zurannten. Ich rannte den Weg zurück, den ich gekommen war, riss an einem der Holzbretter am Fenster und schob es zur Seite. Ich schaffte es, mich durch die Lücke zu zwängen und fiel in das Gebäude, als das Brett wieder an seinen Platz rutschte. Ich konnte Brandon und Mark direkt vor der Tür hören. »Du nimmst den Ausgang, ich steige durch das Fenster ein«, sagte Brandon. Ich hörte, wie Mark zur Seite des Gebäudes rannte, schaltete das Funkgerät aus und benutzte die Taschenlampe, um mich im Inneren umzusehen. Das Innere des Gebäudes war ekelerregend. Überall wimmelte es von Kakerlaken und Ratten, manche lebendig, manche tot. Ich trat beim Gehen auf ein paar tote Kakerlaken und zuckte zusammen, als das knirschende Geräusch in der Stille widerhallte. Ich ging weiter und leuchtete mit meiner Lampe auf dem Boden herum. Ich ging weiter in das Gebäude hinein und dann schlug mir der Geruch entgegen. Es war ein stechender Geruch, eine ekelhafte Kombination von Gerüchen. Ich hob den Kragen meines Hemdes hoch, um mir die Nase zuzuhalten, während ich weiterging. Ich kam an einigen Haufen unidentifizierbarer, verrottender Gegenstände vorbei, ebenso wie an Haufen von Fäkalien und Urinpfützen. Ich musste würgen und fragte mich, was sie wohl in diesem Chaos verstecken würden, als ich hörte, wie sich die Tür auf der linken Seite des Gebäudes öffnete. »Jonas!«, zischte Mark. Ich reagierte nicht und ging weiter in das Gebäude hinein, um nach der Quelle der Stimme zu suchen. »Wo zum Teufel ist er?«, hörte ich Brandon flüstern. Ich blieb stehen und leuchtete mit dem Licht in das Innere des Gebäudes, aber ich konnte nichts sehen. »Jonas, wir sehen dich! Mach, dass du wegkommst!«, rief Mark von hinter mir. Ich schaltete die Taschenlampe aus und lief weiter, während sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnten. Dann hörte ich das Geräusch schneller Schritte, die von der anderen Seite des Gebäudes kamen. Sie waren schnell und laut und schlugen hart auf dem Zementboden des Gebäudes auf. Ich sprang aus dem Weg und achtete darauf, nicht das Gleichgewicht zu verlieren und in einen Haufen verrottender Gegenstände oder Schlimmeres zu fallen. Die Schritte rasten an mir vorbei und ich rannte zum nächsten Fenster, als ich ein Krachen hörte. »Heilige Scheiße!«, brüllte Brandon. Ich hörte die Geräusche eines Kampfes und dann zwei Schüsse. »Was zum Teufel ist das?«, Brandon schrie. »Er ist es! Er stirbt nicht!«, erwiderte Mark. Ich drückte auf das Holzbrett am Fenster, als ich einen Schrei hörte, gefolgt von weiteren Schüssen. Mein Herz pochte in meiner Brust, als ich mich gegen das Fensterbrett warf und vor Schmerz aufschrie, als meine Schulter knackte. Ich machte mir keine Sorgen mehr darüber, dass jemand in dem Gebäude festsitzen könnte. Ich wollte nur noch raus. Schließlich gelang es mir, das Brett zu lockern, und ich warf mich aus dem Fenster und rollte auf den Schmutz draußen. Ich zuckte zusammen, als meine Schulter den Boden berührte. Dann kroch ich zurück zum Fenster und hielt den Atem an, um zu lauschen. Aus dem Gebäude kam nichts als Stille. Ich ging näher an das Fenster heran. Von drinnen kamen knackende und kauende Geräusche, aber ich konnte Mark und Brandon nicht mehr hören. Ich stand auf und rannte los, stieß das Tor auf und kramte in meiner Tasche nach meinen Schlüsseln. Als ich zu meinem Auto kam, riss ich die Tür auf und stieg ein, schlug sie zu und verriegelte sie, während ich den Motor anließ. Ich saß ein paar Sekunden lang da und wartete, ob Mark oder Brandon herauskommen würden, aber sie kamen nicht. Aber etwas anderes kam. Es war ein Mann, oder zumindest jemand, der einmal ein Mann war. Er war groß und völlig nackt, mit kleinen Flecken trockener, schmutzig gelber Haare, die aus seiner Haut zu kommen schienen. Seine sichtbare Haut hatte einen seltsamen Gelbton und seine Füße und Hände waren unförmig und größer als bei einem normalen Menschen. Er war zusammengekauert, seine Arme baumelten in Richtung Boden. Ich beobachtete, wie er näher an die Seite des Grundstücks herankam, an dem ich geparkt war. Ich bemerkte, dass sein Kopf größtenteils rasiert war, bis auf kleine Büschel desselben gelben Haars, die ihm aus dem Kopf ragten. Seine Ohren waren verschwunden und stattdessen hatte er zwei große, hundeähnliche Schlappohren, die an den Seiten seines Kopfes befestigt waren, aber sie waren grau und an jedem Ohr fehlten Teile. Es sah aus, als hätte sie jemand aus echter Haut gefertigt, die nun verrottete. Ich legte langsam den Rückwärtsgang ein und begann, vom Zaun zurückzutreten. Der Mann sah mich und ließ seine obere Hälfte nach unten fallen, sodass seine Hände auf dem Boden lagen. Er schaute zu mir hoch und ich konnte sehen, wie sich hinter ihm ein Schwanz bewegte. Dann rannte er auf allen Vieren in vollem Tempo auf mich zu. Ich beschleunigte, schlingerte heftig rückwärts und dann vorwärts, während ich mich abmühte, wieder in den Gang zu schalten. Ich drückte auf das Gaspedal, als der Mann auf das Tor sprang und es zu erklimmen begann. Ich raste davon und schaute erst zurück, als ich schon ein paar Sekunden auf der Straße war. Es schien mir niemand zu folgen und so fuhr ich, zitternd und hyperventilierend, bis mir fast das Benzin ausging. Ich entdeckte ein Motel, fuhr auf den Parkplatz und nahm mir ein Zimmer für die Nacht, denn ich wollte nicht nach Hause zurückkehren. In dieser Nacht schlief ich nicht. Jedes Mal, wenn ich die Augen schloss, sah ich dieses Ding, das mich im Motelbett zerfetzte. Am nächsten Morgen checkte ich aus und fuhr zu einer Tankstelle auf der anderen Straßenseite, um meinen Tank aufzufüllen. Ich hatte beschlossen, weiterzufahren, da ich nicht in die Stadt zurückkehren und von der Polizei befragt werden wollte. Ich wusste, dass es wahrscheinlich schlimmer war, zu verschwinden, aber ich konnte das Bild des Mannes nicht aus meinem Kopf bekommen. War er derjenige, den wir bewachen sollten? Hatte ich es vermasselt? Was hatten sie mit ihm gemacht? Ich dachte an die Geschichte zurück, die Brandon mir erzählt hatte, und weigerte mich zu glauben, dass das, was ich gesehen hatte, echt war. Wie viel hatten sie an diesem Menschen verändert? Hunde waren doch gut darin, Menschen zu erschnüffeln, oder? Was, wenn er meiner Fährte hierher gefolgt war und mich getötet hatte? Ich versuchte die Paranoia zu ignorieren, als ich in die Tankstelle ging, um zu bezahlen. Als ich damit fertig war, ging ich wieder nach draußen zu meinem Auto. Ich sah ein Stück Papier unter meinem Scheibenwischer im Wind flattern und schaute mich um, sah aber niemanden, obwohl ich genau wusste, dass das Papier nicht da war, als ich das Motel verließ. Ich zog es unter dem Scheibenwischer hervor und überflog das Papier. Es war ein handgeschriebenes Flugblatt, auf dem stand: Kommen Sie nächste Woche zur großen Wiedereröffnung von Chiquis. Darunter stand die Adresse des Gebäudes, in dem ich am Abend zuvor gewesen war, sowie eine Zeichnung des gelben Hundes. Oh. Was sind deine Gedanken zu dieser schönen Geschichte?
Also die Geschichte war eine Achterbahnfahrt der Gefühle irgendwie. Das war zuerst so, was zum Teufel bewachen sie? Dann war so Drogenring. Dann, nein. Irgendein geheimes wissenschaftliches Labor. Nein. Und dann, dass sie da in dem Haus waren, waren so Zombies. Doch nicht. Werwolf.
Ich muss gestehen, bis zum Schluss, wo quasi dieses Monster aus dem Gebäude kam, es ist ein Restaurant, das du wieder überwachst, wo irgendwas passiert ist. Ich hatte die ganze Zeit Five Nights at Freddy's Feelings. So, ich habe nur drauf gewartet, bis da ein Bär oder so rauskommt. Es passt ja irgendwo sogar, weil das Maskottchen ist gestorben und das Maskottchen ist das Monster. Nee. Ich habe so FNAF-Vibes bei der Story. Aber sie ist verdammt gut geschrieben und vor allem, was ich halt cool finde, und eben da hört quasi der Vergleich zu FNAF auf, dass dieses Monster scheinbar... Was ist es? Das ist die große Frage dieser Geschichte für mich.
Ja, besonders der Flyer dann am Schluss. So... große Wiedereröffnung. So.
Eben, also ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Ist es echt ein Mensch, der Mensch, der halt da verschwunden ist? Ist der wahnsinnig geworden? Hat sich echt angefangen mit Leichen so sich selbst zu diesem Maskottchen zu machen? Und jetzt will er, weil er jetzt frei herumlaufen kann, jetzt will er neue Opfer herholen. Was ich mir halt denke, wenn es aber echt ein einfacher Mensch ist, warum haben sie ihn nicht einfach erschossen? Weil die Kugeln haben ja nichts gebracht.
Ja, stimmt. Der Brandon, glaube ich, hat ja gesagt, ich kann sie nicht erschießen.
Genau, also Mark hatte die Pistole, jetzt schätze ich mal, dass er geschossen hat. Ist die Frage, hat er nicht getroffen? Ist er einfach doof im Schießen? Oder ist das doch irgendwie ein Monster worden?
Weil er hat ja dann auch gesagt, dass das Monster schnell war.
Ja, eben. Von dem her, ich blätter jetzt nochmal kurz zurück zu dieser Geschichte, was in Chikis passiert ist.
Ja, da war doch irgendwas mit, dass das Maskottchen umgebracht worden ist.
Nein,
das
der Typ im Maskottchenkostüm ist verschwunden. Mhm. Er ist verschwunden und dann haben sie eben alle Standorte geschlossen und die Gebäude verkauft, bis auf das eine. Es ist die Frage nämlich, die Geschichte echt offen lässt, die mich aber interessiert, was ist mit dem Dude passiert? Er ist verschwunden, irgendwas ist mit ihm passiert, die haben alle die Panik geschoben und haben ihn weggesperrt. Und offenbar hat er mit dem Restaurant zu tun, sonst hätten sie nicht alle Standorte geschlossen. Und scheinbar kann er nicht getötet werden. Das wäre echt eine gute Frage. Und ganz ehrlich, ich habe keine Theorie dazu, was mit dem passiert hätte sein können.
Keine Ahnung. Also ich habe nämlich an Werwolf gedacht, eben wegen dem Typen, der ihn engagiert hat, ganz am Anfang. Mhm. So nach dem Motto, so, ich brauche jemanden, der mich da drinnen hält, wenn ich mich verwandle.
Ah, so denkst
du. Weißt du, so nicht richtig Werwolf, aber irgendwie so, dass halt die Kontrolle verliert, weil er sich verwandelt.
Ja, weil der war halt überhappy, jemanden zu finden.
Genau.
Wobei, ich hätte es verstanden, wenn er niemanden hätte, aber er hatte ja Brandon und Mark. Warum freut er sich dann so über Jonas? Oder ist das halt einfach so dieses toxische Charisma, was ja gewisse Leute auch haben?
Ja.
Kann ja auch sein.
Und die andere Frage ist, wieso nur von 9 Uhr bis Mitternacht?
Was ist mit dem Rest der Nacht?
Genau. Oder wieso nicht 24 Stunden? Aber 9 Uhr, es ist so random spezifisch. Und dann wirklich jede Stunde müssen sie ihre Runde gehen.
Stimmt. Es sind so viele kleine Details drin,
genau,
die irgendwo, man denkt sich so, es hat einen kompletten Plan, aber wie du sagst, es ist random und man hat keine Ahnung, warum eigentlich. Wo ist die Logik zwischen 9 und Mitternacht?
Eben. Das ist so.
Stimmt.
Ich glaube, ich würde weniger fragen, wenn wer sagt, so von Mitternacht bis 3 Uhr morgens.
Ja.
Das wäre so typische Uhrzeit,
eben,
wo irgendwas Gruseliges passiert.
Also, das ist, glaube ich, wieder eine der Creepypastas, die definitiv nach einer Fortsetzung schreibt. Und ich bin mir sicher, dass wir unter den ZuhörerInnen jemanden findet, der sich der Aufgabe widmet. Wir haben doch schon die ein oder andere Community-Story auch bekommen und auch hier vorgetragen dürfen. Und ja, da seid ihr natürlich wieder herzlich dazu aufgefordert. Schreibt uns gerne eine Fortsetzung, wo diese offenen Fragen beantwortet werden. Weil wir haben Fragen, glaube ich.
Bitte.
Aber so rundum echt eine schöne Story. Sie hat Diskussionspotenzial gegeben, immerhin. Also schafft nicht jede. Manche sind ja schön flüssig abgeschlossen, manche geben nur so Hints. Manche sind ein wilder Drogentrip, hatten wir hier auch schon. Das ist eigentlich eine schöne Story, die eben dazu schreit, dass sie ausgebaut werden kann. Eben typisch FNAF-Style. Also wenn ihr uns einen Security Breach schreiben möchtet, liebend gerne her damit. Aber genug von unserem schönen Five Nights at Chickies. Kommen wir nun zu deiner Geschichte.
Genau. Also ich lese euch heute Bloody Mary vor. Ich glaube, die meisten von euch haben zumindest mal etwas von Bloody Mary gehört. Ja, dann fange ich gleich mal an. Vielleicht noch vorab, da das eine sehr alte Creepypasta ist, ist der Autor dieser Creepypasta unbekannt, der doch schon mittlerweile eine Urban Legend geworden ist. Also ich kann mich noch genau erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ich wache immer noch nachts auf, verschwitzt und mit Angst erfüllt, weil ich wieder von ihr geträumt habe. Ich war damals jünger gewesen, circa 13 Jahre alt. Ich hatte bei meiner großen Cousine, die war 16, übernachtet. Es war schon Mitternacht, und wir waren alleine. Eigentlich waren wir nicht so ängstlich, denn wir konnten Horrorfilme und ohne weiteres gucken und haben sogar darüber gelacht. Doch an diesem Abend kam mir ein Gedanke und ich wünschte, er wäre nicht gekommen. Ich hatte mal gehört, dass man ein Geistermädchen beschwören konnte. Sie hieß Bloody Mary und sei wohl im 18. Jahrhundert von ihrem Mann in einer Toilette ertränkt worden. Man erzählt sich nun, dass wenn man gegen Mitternacht mit 3 Kerzen in ein Bad geht, diese vor den Spiegel stellt, anzündet und das Licht ausmacht, sich gegenüber dem Spiegel stellt, tief hineinschaut und 3-mal laut Bloody Mary ruft, sie kommen würde. Ich erzählte dies meiner Cousine, Diese fing an zu lachen. Sie glaubte kein bisschen daran, doch ich wollte es trotzdem versuchen, da wir eh nichts Besseres zu tun hatten und uns langweilig war. Wir nahmen 3 Kerzen, gingen ins Badezimmer und schlossen uns ein. Wir beide bekamen ein mulmiges Gefühl und wurden plötzlich total leise. Danach stellten wir die Kerzen vor den Spiegel, zündeten sie an und schalteten das Licht aus. Ich sah langsam die Angst in ihren Augen, obwohl sie versucht hatte, sich nicht zu zeigen und vor mir einen auf tapfer zu machen. Ich hatte natürlich auch Angst, doch ich zeigte es auch nicht. Wir schauten in den Spiegel und riefen zusammen Bloody Mary. Dann blickten wir gedankenversunken gekonnt 10 Minuten in den Spiegel, ohne ein Wort zu sprechen und ohne, dass irgendetwas geschah. Sie flüsterte mir zu, wann wir dann endlich aufhören könnten, doch ich wollte noch einmal 5 Minuten warten. Als ich wieder in den Spiegel schaute, sah ich eine Frau mit weißem Gewand hinter mir. Ich schrie, da ist sie! Da hinter mir, guck doch, diese Frau! Meine Cousine sah mich verdutzt an und sagte, dass da nichts wäre, doch ich sah sie immer noch. Sie tat nichts, sie stand einfach hinter mir und schaute mich an. Daraufhin hörten wir beide ein Flüstern. Ihr hättet das nicht tun dürfen. Sowas macht mich sauer. Wieso stört ihr mich bei meiner Ruhe? Ihr müsst bestraft werden. Wir hörten beide das Türschloss klicken und rannten hin, um es zu öffnen. Doch es ging nicht. Das Flüstern verwandelte sich in ein Lachen und wurde immer lauter. Wir beide fingen an zu schreien und zu weinen. Plötzlich sahen wir eine Leiche im Bad und das Badezimmer wurde von Blut überfüllt. Ich spürte einen stechenden Schmerz im Brustbereich und wurde daraufhin bewusstlos. Als ich wieder aufwachte, sah ich, dass meine Cousine auch bewusstlos gewesen sein musste. Wir beide standen auf und versuchten, die Tür zu öffnen. Sie ging, Gott sei Dank, auf und wir liefen ins Wohnzimmer, in dem meine Tante Fernsehen guckte. Wir fragten sie, seit wann sie schon da sei und sie antwortete, dass sie um 0.30 Uhr zurückgekommen wäre. Meine Cousine erinnerte sich, dass wir um 0.20 Uhr angefangen hatten und dass wir also um 0.35 Uhr geschrien haben müssten. Und wir fragten meine Tante, ob sie was gehört hatte. Sie sagte aber nein und wir gingen alle ins Bett. Wenn ich heute noch in den Spiegel sehe, sehe ich diese riesige Narbe, die an meiner Brust klebte. Und ich weiß, dass eine Strafe von Bloody Mary war.
Das ist die Originalgeschichte von Bloody Mary, oder? Fancy.
Das ist die Original Urban Legend.
Ah, weil was ich zum Beispiel tatsächlich nicht gewusst habe, obwohl ich echt in diesem ganzen Horrorgedönser drin bin, dass du das um Mitternacht machen musst. Das war für mich neu. Mhm. Und find's halt schön. Ich habe die Story so im Original noch nie gehört. Ich habe halt nur das Konzept dieser Legend von Bloody Mary gekannt, das so zu hören, weil offensichtlich irgendwas stimmt ja auch mit dem Zeitfaktor nicht, wenn man die Schreie nicht gehört hat. Und was für eine Narbe an der Brust, was hat die da gemacht?
Also ich vermute, dass Bloody Mary sie hat ja eine blutige Leiche am Boden gesehen. Mhm. Höchstwahrscheinlich hat Bloody Mary ihr diese Vision verpasst, dass sie die blutige Leiche ist und die Narbe halt ein Erinnerung dran ist.
Das kann gut sein. Ja. Also dass sie sie einfach quasi so geschnitten hat, die Vision bekommen hat, so quasi eine Art Warnung, eine Strafe, wie es richtig sagt. Ich hätte nicht gedacht, dass die Original-Legend so gut ist. So kurz, knackig
und so kurz,
gut.
Ja,
ja, von der Kürze her passt, weil ganz ehrlich, was willst du über Bloody Mary großartig erzählen? So, ja. Es ist ein kleines Spukgedöns, die taucht im Spiegel auf. Man hätte noch nie gehört, dass Bloody Mary jemanden tötet, sondern eher halt so die Beschwörer
diesen
erschreckt.
Diesen Psychotorror macht.
Genau. Also war es eher sogar fasziniert davon, dass du wirklich eine körperliche Narbe von ihr davon trägst. Weil,
ja. Es kann aber auch sein, dass das einfach eine psychische, also dass niemand sonst sie sieht, aber sie sieht.
Das kann auch sein, ja. Das
wir wissen jetzt leider nicht, ob die Cousine auch eine Narbe davon getragen hat, weil sie war ja auch bewusstlos.
Stimmt, das ist auch noch möglich, ja. Mhm. Weil eben, was ich eben weiß, ist ja, dass Bloody Mary auf der Psyche losgeht, so ein netter Spuk. Drum haben sie auch so viele nachgemacht, weil es ja vergleichsweise als ungefährlicher Spuk gilt, sagt man mal. Ich meine, sagt man auch gerne über Ouija-Bretter und die können verdammt in die Hose gehen, also.
Ja.
Aber eben, es gibt Horrorfilme über Ouija-Bretter, aber keine Horrorfilme über Bloody Mary, soweit ich weiß.
Nein, es gibt eine Supernatural-Folge.
Ja, gut.
Aber ich habe Also ich habe diese Urban Legend gefunden, nachdem ich auf TikTok die echte Geschichte von Bloody Mary gehört habe. Bloody Mary war eine britische Königin, die recht blutig war. Und deshalb gibt es eben den Begriff Bloody Mary, weil die Frau hat einfach alles, was ihr im Weg stand, niedergemetzelt. Und sie hat auch Aufstände recht blutig niedergestreckt.
Ah. Ich wollte gerade fragen, klingt nach einer Verrückten wie der Blutgräfin, aber so wie du das gerade beschreibst, eher nach Vlad Tepes.
Ja, sie war recht strenge Königin. Sie war die Mary die Erste. Also Mary Stuart, die Tochter von Henry der Achten, war die Zweite und sie war vorher.
Ah, schon. Cooler Hintergrundinput.
Deshalb habe ich mir gedacht, weil ich habe das auf ihm gesehen und dann habe ich gedacht,
Ja eben, gerade mit dem Knowledge ist es noch interessanter, weil wie gesagt, ich glaube, jeder unserer ZuhörerInnen kennt Bloody Mary. Ganz ehrlich, hat es von euch jemand vorher nicht gekannt? Das würde mich interessieren. So
das wäre spannend. WTF. Das wäre echt spannend.
Weil das ist halt einer der bekanntesten Dinge.
Ja, ich glaube, das aber kennt man.
Diesen Background, den du gerade erzählt hast, den kennt, glaube ich, keiner. Nicht mal ich kannte ihn. Also ja, mega spannend. Ich mag
Geschichte.
Ja, ihr habt nicht gewusst, dass Bloody Mary tatsächlich auch eine historische Vorlage hatte, darum.
Genau, weiß ich nicht. Also ich weiß, dass sie Mary hieß, aber genau welche Mary, also es ist nicht Mary Stuart, also die Tochter von Heinrich dem VIII, das ist sie nicht, sondern sie war die Mary davor.
Eben, voll krass. Nee, weil ich habe immer gedacht, so Bloody Mary ist halt eben so einfach eine typische Urban Legend ohne Hintergrund. Es gibt ja auch im spanischsprachigen Raum nämlich was Ähnliches, wo sie aber nicht Bloody Mary, sondern irgendwas mit Charlie beschwören. Da gibt es nämlich auch einige interessante Videos, die kenne ich von Nukes Top 5. Mhm. Ich glaube, der YouTube-Channel ist jeden bekannt, der Horror mag. Und wenn nicht, dann checkt ihn mal aus. Der hat die besten Compilations von so Horror-Videos. Und da haben sie nämlich auch mal gezeigt, wie das nicht mit Spiegel, sondern mit Puppen beschworen wird. Aber eben mit Puppen und irgendeinem Beschwörungssatz mit Charlie. Aber das Prinzip ist halt Bloody Mary. Mhm. So. Und darum habe ich mir gedacht, okay, das war halt so eine Urban Legend-Zeit, wo auf einmal jedes Land irgendwas beschworen hat. Und das war's. Finde ich cool, dass da einfach mehr dahinter steckt.
Ja, also eben die echte Bloody Mary kommt eben aus Großbritannien.
Eben, also richtig nice. Gibt der ganzen Sache nochmal eine schöne Tiefe.
Finde ich ja.
Ich meine, ich weiß nicht, ob ich so verrückt wäre, tatsächlich mal Bloody Mary zu spielen.
Ja, ich habe es tatsächlich mit meiner Cousine mal gemacht.
Oh.
Aber ich glaube, wir haben es falsch gemacht. Ich glaube, wir haben keine Kerzen oder so benutzt. Ja. Ich glaube, dann funktioniert es.
Ja, wie gesagt, in der Jugend habe ich auch alles probiert. Ich meine, ich hatte Schwarzspiegel und Co. zu Hause. Natürlich habe ich auch Bloody Mary versucht anzurufen. Nichts passiert natürlich. Muss aber fairerweise auch dazu sagen, ich habe es nicht um Mitternacht gemacht.
Ja.
Weil wenn das echt ein Faktor ist, dann ja.
Ja, Mitternacht oder 3 Uhr morgens. Das sind die zwei.
Ja, da stand jetzt nur Mitternacht,
ja, oder? Da stand Mitternacht. Aber 3 Uhr morgens ist doch auch so eine Uhrzeit. Die Hexenstunde.
Ja, wobei halt die Frage ist, also Mitternacht ist eher die Geisterstunde, 3 Uhr morgens ist eher die Dämonenstunde.
Ja, genau. Also ich kenne es als Hexenstunde, die Bezeichnung.
Ja, okay. Bei den Hexen weiß ich gerade gar nicht, welche Uhrzeit quasi interessanter ist. Ja, weil Bloody Mary ist ja weder Geist noch Dämon eigentlich.
Stimmt. Höchstwahrscheinlich ist das so eine Legende, es gibt einen eigenen Begriff dafür und natürlich weiß er das nicht mehr. Es gibt einen eigenen Begriff, wenn eine Legende so sehr dran geglaubt wird, dass sie dann zum Leben erweckt wird.
Ah, keine Ahnung.
Ich weiß es auch nicht mehr. Das habe ich mal gewusst.
Wir sind ja zum Glück hier kein Lexikon-Podcast, sondern ein Creepypasta-Podcast. Ja,
Gott sei Dank.
Aber cooler Input. Ich sage vielen, vielen lieben Dank dafür.
Gerne.
Euch, as always, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, dann noch einen schönen Nachmittag, Abend, Wochenende, wann auch immer ihr das hört. Und bis zur nächsten Folge. Haut rein!